Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, Christian Ulandowski hat seine Predigt damit begonnen, dass er erzählt, wie er nebenberuflich über 2 Jahre lang eine Ausbildung zum Predikanten absolviert hat, bevor er bevollmächtigt wurde, in den Gemeinden unserer Landeskirche Gottesdienste zu halten. Diese 2 Jahre sind nur ein winziger Bruchteil dessen, was junge Menschen hinter sich bringen müssen, die Pfarrer oder Pfarrerin werden wollen. Alles noch langwieriger, noch viel gründlicher, mit altertümlichen Sprachen. Die wissenschaftliche Seite des Wissens über Gott sozusagen. Dann muss noch gelernt werden, Kinder, Jugendliche, Verliebte, Kranke, Gefangene, Sterbende und Trauernde geistlich, inhaltlich wegweisende Worte und Trost zu vermitteln. Die Stellenbeschreibungen von Pfarrern fordern einen ganzen Katalog von Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Kirche ist da nicht anders als andere Arbeitgeber. Selbstbewusstsein, Engagement, Überzeugungskraft, authentische Körpersprache. Dieses Spektrum müssen nicht mal Bundesminister mitbringen. All das zählt aber in der Kirche heutzutage sehr viel. In der Bibel können wir lesen, dass Gott sich seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach anderen Kriterien aussucht. Gott hat zum Beispiel Mose auserwählt, um sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Warum seine Wahl auf Mose gefallen ist, erfahren wir nicht. Und erstaunlicherweise will Mose auch gar nicht. Er bringt alle möglichen Einwände. Wer bin ich denn überhaupt? Und mir wird doch sowieso niemand glauben. Und außerdem kann ich gar nicht gut sprechen. Ich stottere, ich kann das nicht. Aber Gott bleibt bei seiner Wahl. Und die Sache wird dann ja auch gut. Eine andere Geschichte erzählt, wie der Prophet Samuel einen König für Israel salben soll. Einen allerersten König, so jemand hatten damals nur die Nachbarvölker. Jetzt wollte das Volk Israel auch einen haben. Warum auch immer? Es soll ein Sohn aus der Familie Isais sein. Der Großgrundbesitzer fährt die ganze Palette von 7 seiner Söhne auf, allesamt stattliche Kerle. Aber Samuel findet unter diesen 7 Männern keinen, der zum König taugt. Nein, der neue König, das ist der 8. kleine Bruder David, ein Nachzügler, der gerade die Schafe hütet. An den hatte niemand gedacht. Aber Gott hatte sich gerade den ausgesucht. Und nun erinnern wir uns an Jeremia. Da war diese geheimnisvolle Andeutung, dass Jeremia bereits als ungeborenes Baby ausgesucht wurde. Noch bevor ich dich im Mutterleib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan für dich. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. So ein kleines Wesen, das noch gar nicht selber kann, Gott kennt es schon. Und entwickelt einen Plan für dieses noch ungeborene Leben. So war das bei Jeremia. Der hat weder eine Ausbildung noch Überzeugungskraft. Aber er soll es sein. Und Gott will ihn. Und so spricht er zu ihm, als er für Gottes Plan alt genug ist. Du sollst mein Prophet sein. Aber Jeremia will nicht. Er ist wie Mose, er windet sich, er sträubt sich. Ach Herr, mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Gott schaut nicht auf die Ausbildung, nicht auf das Engagement, nicht auf die Beredsamkeit oder das Selbstbewusstsein. Er setzt auf einen schüchternen Zweifler. Mich macht das neugierig. Warum sagt einer schließlich doch ja, wenn er sich so sehr sträubt? Warum folgt ein Mensch dem Ruf Gottes, wenn er es eigentlich gar nicht will? Was geschieht da? Oder was ist da geschehen, das nicht erzählt wird? Die Berufung Jeremias wird in unserem Text als Dialog dargestellt, wie ein Gespräch zwischen zwei Personen. Doch Gott ist kein Mensch und tritt uns nicht gegenüber wie ein Mensch. Er redet nicht mit uns von Angesicht zu Angesicht unter vier Augen, weder heute noch damals bei Jeremia. Dieser Dialog zwischen Jeremia und Gott mag ein innerer Dialog gewesen sein. Jeremia setzte sich mit seinen eigenen Überzeugungen und Zweifeln auseinander, mit seinem Glauben und seinem Vertrauen in Gott. Jeremia denkt, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass Israel angegriffen wird und es zum Krieg kommt. Niemand sonst sieht das kommen. Die Menschen haben sich von Gott abgewandt. Sie achten seine Gebote nicht mehr. Warum erkennt das niemand? Ich muss etwas tun. Ich muss etwas sagen. Aber Jeremia denkt auch, aber was soll ich sagen? Und zu wem? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, an wen ich mich wenden kann. Ich bin doch noch viel zu jung. Auf mich hört doch niemand. Dann wieder fühlt er sich ermutigt. Nein, ich bin nicht zu jung. Ich weiß, dass Gott mit mir ist. Wenn ich sein Wort verkündige, das Alter spielt ja bei Gott keine Rolle. Und dann kommt wieder diese Bedenkenträgerstimme des Jeremia. Und doch fürchte ich mich. Ich wünsche, jemand anders würde so denken wie ich und könnte an meiner Stelle reden. Auf mich wird niemand hören. Wahrscheinlich würde ich auch beschimpft werden. Was hätte das für einen Sinn? Doch die Stimme in Jeremia verstummt nicht. Gott ist mit dir. Ich spüre das ganz genau. Er treibt mich an. Ich muss mich nicht fürchten. Ich werde wissen, was ich zu tun und zu sagen habe mit seiner Hilfe. Ich muss es für ihn tun. Ich muss für Gott die Stimme erheben, denn sein Recht wird mit Füßen getreten. Ich fühle mich gerufen. Ich werde unangenehme Wahrheiten aussprechen müssen, die niemand hören möchte. Aber letztendlich geht es darum, dass alle Menschen wieder erkennen, dass Gott ihr Gott ist, dass er an ihrer Seite ist, wenn sie nach seinen Weisungen handelt. Irgendwann hat Jeremia dann schließlich den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und wurde zum Propheten Gottes. Der Drang zu reden und sich für Gott einzusetzen wird stärker gewesen sein als alle Zweifel. In dem dicken Buch des Jeremia sind seine über 2600 Jahre alten Prophetenworte gesammelt worden. Und auch die vielen Rückschläge, die er erlebt hat, seine Zweifel und sein Hadern mit Gott. Über viele Jahre hat er zum Volk gesprochen und versucht, es zu überzeugen. Er erinnert Israel an seine Herkunft. Er erinnert Israel daran, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat und erinnert das Volk an die Weisung Gottes. Jeremia wendet sich gegen soziales Unrecht, gegen Gewalt gegenüber Fremden, Witwen und Waisen. Er wirft den Leuten Diebstahl und Mord vor und auch die Anbetung fremder Götter. Er prangert auch die Politik der Mächtigen an und wirft ihnen vor, falsche Bündnisse zu schmieden. Immer wieder kündigt er dem Volk das drohende Unheil, die Zerstörung des Landes an. Aber er tut das in der Hoffnung, den Untergang aufhalten zu können oder abwenden zu können. Aber tatsächlich, niemand hört auf ihn. Er wird verspottet, geschlagen, sogar gefangen genommen. Er muss im Leben Schreckliches erleiden. Schon am Anfang hatte er mit sich gerungen: Ich muss etwas sagen. Aber ich bin noch zu jung. Ich kann nicht. Doch es muss sein. Ich spüre, dass Gott mit mir ist. Doch dieser innere Dialog mit allen darin enthaltenen Zweifeln steht nicht nur am Anfang seiner Prophetie, er setzt sich sein Leben lang fort. Einerseits spürt er den Drang, sich für Gottes Wort einzusetzen, auf der anderen Seite leidet er genau daran, er hadert mit seiner Verantwortung. Später, im Kapitel 20 können wir lesen, du hast mich überredet, Herr, und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker als ich und du hast gewonnen. Den ganzen Tag bin ich ein Gespött, jeder macht sich lustig über mich. Und es wird noch drastischer. Verflucht ist der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich geboren hat, er sei nicht gesegnet. Wieder stelle ich mir Fragen, warum folgt ein Mensch dem Ruf Gottes, wenn er es eigentlich gar nicht will? Was geschieht da? Was treibt ihn, all dem Leiden und dem Spott standzuhalten? Es gibt einen Vers von Jeremia, der diesen Zwiespalt besonders deutlich beschreibt. Und wenn ich sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Innern wie ein Feuer. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Aber ich kann es nicht. Jeremia leidet. Er ist hin und her gerissen, er weiß nicht, welchen Weg er einschlagen soll. Er will sich von Gott abwenden, aber er kann es nicht. Er will Gottes Wort verkündigen, aber genau daran leidet er. Es ist kaum nachvollziehbar, nach diesen harten Worten, nach den Schilderungen seines harten Lebens, dass er nicht mit Gott bricht, dass er sich nicht abwendet und nach einem besseren Leben sucht. Ich kann es nur verstehen, wenn ich mir vorstelle, dass sein Vertrauen in Gott größer und stärker ist als das, was er erleiden muss. Ich kann es nur verstehen, wenn ich mir vorstelle, dass der Glaube ihm viel mehr Lebenskraft gibt, als die Anfeindungen ihm nehmen. Sein Glaube, seine Überzeugung, seine Verbundenheit mit Gott müssen so stark sein, dass alle Zweifel sich immer wieder auflösen. Dafür spricht ein Vers, der seine tiefe Verbindung zu Gott deutlich werden lässt. Wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt, denn ich bin doch dein Eigentum, Herr, du Gott der ganzen Welt. An der Geschichte von Jeremia kann man gut erkennen, dass Menschen, die ihr Leben Gott widmen, sich von ihm berufen und leiten wissen, es deshalb nicht leichter im Leben haben. Dass es ihnen nicht unbedingt ein schönes Leben, ein gutes Leben versprochen wird. Jeremias Leben hört sich wie eine Aufopferung an. Aber der besondere Vers, den ich eben vorgelesen habe, stimmt mich nachdenklich. Dieser Vers klingt dankbar und glücklich. Wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt, denn ich bin dein Eigentum, Herr, du Gott der ganzen Welt. Dieser Vers erinnert mich an die beiden Gleichnisse, die wir vorhin gehört haben. Das Himmelreich gleicht einem Mann, der eine kostbare Perle fand. Er ging hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte die Perle. Ich finde das Wort Gottes, das Jeremia begleitet, gleich dieser Perle. Es ist für ihn etwas so Kostbares, so Wunderbares, dass alles andere keine Rolle mehr spielt. Selbst sein Leiden an Gottes Wort wird eben durch Gottes Wort wieder aufgehoben. Seine Zweifel sind wieder weggeblasen. Diese Perle trägt Jeremia in sich. Niemand kann sie ihm nehmen. Sie ist für ihn Trost und Nahrung, Freude und Hoffnung. Es ist die Gewissheit, das Richtige zu tun und das Richtige zu sagen im Namen Gottes. Es gibt nicht viele Menschen, für die das Wort Gottes eine so kostbare Perle ist, dass sie dafür alles verkaufen würden, dass sie dafür Spott und Schande, Gewalt und Gefängnis erleiden würden. Selten sind es die Menschen mit einer langen Ausbildung und vielen sozialen Kompetenzen. Aber es gibt sie doch immer wieder. Und ihr Lebensweg ist oft faszinierend. Jeremia ist einer von ihnen. Es gibt unter Männern eine Redensart, vermutlich stammt sie aus einem amerikanischen Westernfilm. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ich lade Sie ein, natürlich auch die Frauen einmal zu überlegen, wozu Gott sie berufen wollte, sie berufen hat. Welche Gaben sie im Sinne Gottes einsetzen können, ohne Angst zu versagen, allein im Vertrauen darauf, dass Gott sie kennt und nicht mehr fordert, als sie tun können. Es sind heute nur wenige Menschen in der Kapelle hier, die sagen, ich bin zu jung. Aber Sie heute, fallen Sie nicht ins andere Extrem und sagen Sie vielleicht, ich bin zu alt? Leben Sie in der Gewissheit, dass Gott Sie begleitet, Ihr Leben lang. Erkennen und leben Sie Ihre Berufung, als Mensch das zu tun, was ein von Gott geliebter Mensch tut. Amen.